Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen beim Info vom Mittwoch, dem 3. September auf Radio Bern. Heute beschäftigen uns folgende Themen. Hausbesetzerinnen haben Neonazi-Szene am Berner Stadtrand unterschätzt. Wie geht es weiter mit der Gruppe Caracaxa? Namensschilder auf allen Briefkästen. Damit will Transparency International korrupte Briefkastenfirmen enttarnen. Und die Luft für gedruckte Medien wird immer dünner. Neue Tariferhöhungen der Post bedrohen vor allem kleine Zeitungen. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Karin Bachmann.
Gary Müller kehrt am 8. September in sein Amt als Stadtamtmann von Baden zurück. Er begründet diesen Entscheid damit, dass sein Rücktritt landesweit ein Präjudiz dafür schaffen würde, dass, Zitat, künftig Denunziantentum und Verletzung des Persönlichkeitsschutzes Eingang ins Repertoire politischer Strategie finden würde. Zitat Ende. Seine Kollegen im Stadtrat sind jedoch nicht erfreut, dass Müller nicht zurücktritt. Faktisch hat der Stadtrat Gary Müller nun auch entmachtet. Der rot-grüne dominierte Stadtrat von Baden hat entschieden, dass der grüne Stadtpräsident Müller nur noch die ihm per Gesetz zugeordneten Funktionen wahrnehmen könne. Russland und die Ukraine haben sich in Kiew auf eine permanente Waffenruhe für den Osten des Landes geeinigt. Eine entsprechende Vereinbarung hätten die Präsidenten Wladimir Putin und Petro Poroschenko in einem Telefonat erzielt, so internationale Medienberichte. In Donbass liegen die heftig umkämpften Rebellenhochburgen Donetsk und Lugansk. Bei den Kämpfen zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischen Streitkräften waren in den vergangenen 5 Monaten nach UNO-Angaben fast 2600 Menschen getötet worden. Die Vereinbarung über den Waffenstillstand twitterte Petro Poroschenko gleich selber. Der US-Konzern Halliburton erhält mehr als 4 Jahre nach der Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon die Rechnung für die Katastrophe im Golf von Mexiko. Das Unternehmen wird eine Entschädigung von über 1 Milliarde Dollar zahlen, teilte es mit. Halliburton, das an den Bohrarbeiten auf der Plattform beteiligt war, entgeht durch die Zahlung einer Sammelklage. Das Geld soll an Fischer und andere Opfer der Katastrophe fließen. Im April 2010 war die Plattform im Golf von Mexiko vor der Küste explodiert. Es kamen 11 Arbeiter ums Leben. Über Monate strömte große Mengen Öl aus und verseuchten die US-Golfküste. Die Terrormiliz Islamischer Staat IS hat laut Medienberichten erneut einen US-Journalisten enthauptet. Das berichtete unter anderem die New York Times. In dem von der IS-Miliz veröffentlichten Video im Internet soll der Mord an dem Reporter Steven Sotloff zu sehen sein. Vergangenen Monat hatten die IS-Kämpfer den US-Journalisten James Foley enthauptet und ein Video von der Hinrichtung ins Internet gestellt. Anschließend hatten die Dschihadisten auch mit der Ermordung von Sotloff gedroht, sollten die USA ihre Luftangriffe auf IS-Stellungen im Nordirak nicht einstellen. Der sunnitische IS hat weite Teile Syriens und des Iraks unter seine Kontrolle gebracht und wird auch für Taten wie Kreuzigungen oder Amputationen verantwortlich gemacht. Zum Wetter. Morgen Donnerstag sollte es recht freundlich werden, am Nachmittag sonnig bei 23 Grad und ändern die Prognosen nicht weiter. Wieder erwarten uns auch am Freitag sonniges Wetter mit Temperaturen von bis zu 24 Grad.
Rabe Info.
Der Übergriff auf die Bauernhausbesetzung in Matzenried zeigt, es gibt eine aktive Neonazi-Szene am Stadtrand von Bern. Die Gruppe Karakaxa, die vor einer Woche im Westen von Bern ein Bauernhaus besetzt hatte, wurde am Wochenende von Neonazis angegriffen. Dieser Angriff kam offenbar nicht ganz aus heiterem Himmel, denn bereits am Donnerstag, einige Stunden nach der Besetzung, bedrohte eine Gruppe junger Männer aus dem Dorf die Hausbesetzerin. Sie drohten, die Besetzerinnen wieder in die Stadt zurückzubringen, wenn diese nicht freiwillig abziehen würden. Diese Aufforderung käme nur einmal friedlich, betonten die Männer aus der Umgebung von Matzenried. Diese Drohung nahmen die Besetzerinnen am Donnerstag nicht ernst. Als es dann in der Nacht auf Sonntag zum tätlichen Übergriff kam, beschloss die Besetzerinnengruppe Karakaxa, das Bauernhaus zu verlassen. Karin Bachmann hat ein Mitglied der Gruppe gefragt, wie es nun weitergehe.
Wir haben uns entschieden, das Haus nicht länger zu bewohnen, da wir es uns nicht vorstellen können, in einer solchen Umgebung, wo solche Dinge passieren wie dieser Übergriff. Wir können uns schlichtweg nicht vorstellen, in diesem Umfeld zu leben.
Ihr seid am Donnerstag in dieses Haus gezogen. Jetzt seid ihr nicht mehr da, ihr wurdet angegriffen. Eine Personengruppe ist mit Schlagstöcken gekommen. Einige von euch wurden verletzt. Wie ist das genau passiert?
Als es schon dunkel war, da wurden wir ziemlich sehr plötzlich von einer Gruppe überfallen, die angerannt kam, alle in Sturmhauben, einige mit Schlagstöcken bewaffnet, und die haben uns ja in diesem Moment halt so überfallen. Wir sind dann rausgerannt und haben mal geschaut, dass wir sicher alle sind und alle heil davon kommen. Glücklicherweise gab es keine schwereren Verletzungen mehr.
Sie haben gesagt, schon am Donnerstag in der Nacht, als ihr das Gebäude besetzt habt, kamen einige Personen aus dem Dorf wahrscheinlich oder aus der Umgebung vorbei und haben das Gespräch mit euch gesucht.
Ja, uns wurde quasi mitgeteilt von ihnen, dass sie als quasi Dorfbewohner, die dort aufgewachsen sind, hier das Sagen haben und dass wir jetzt gehen sollen und dass sie sowas wie eine Besetzung nicht in ihrem Dorf tolerieren werden. Und insbesondere haben sie erwähnt, dass sie das jetzt noch freundlich sagen werden, aber, und diese Drohung wurde wahrscheinlich von uns auch zu wenig ernst genommen, im Sinne von, dass wir nicht damit rechneten, dass zwei Tage später ein solcher Übergriff passieren wird. Ich denke, das hängt unter anderem damit zusammen, dass in der Umgebung Bern solche Vorfälle von rechtsextremen Gruppen in den letzten Jahren nicht mehr vorgekommen sind. Wurde auch in den Medien nicht mehr groß thematisiert, aber für uns hat es gezeigt, dass nur einige wenige Kilometer außerhalb von Bern, außerhalb der Stadt Bern, genau solche Gruppen ihr Unwesen treiben.
Sie reden von rechtsextremen Gruppen. Wie können Sie auf deren politische Meinung schließen? Haben Sie irgendwelche Anzeichen gesehen an den Übergreifen?
Beim Übergriff hatte einer der Beteiligten einen Pullover mit dem Aufdruck von Combat 18. Combat 18 können sich, glaube ich, alle mal in Wikipedia zu Gemüte führen, ist ein bewaffneter Ableger von Blood and Honor. Und ich denke, wer einen solchen Pullover trägt, positioniert sich politisch ziemlich klar.
Nach den Medienberichten, die im Wochenende publiziert wurden, gab es auch Stimmen in den Foren, die eure Besetzergruppe etwas belächelt haben, dass ihr die Polizei gerufen habt. Was sagt ihr zu diesen Vorwürfen?
Wir haben eigentlich nicht das Gefühl, dass wir falsch gehandelt haben. Ich denke, man kann uns das sicher vorwerfen. Wobei ich das Gefühl habe, dass eigentlich der größte Fehler war, dass wir diese Drohung vom Donnerstag eigentlich zu wenig ernst genommen haben und da vielleicht auch zu wenig Leute mobilisiert haben. Und andererseits haben wir überhaupt keine Lust, uns irgendwie gewalttätige Auseinandersetzungen mit rechtsradikalen Gruppen zu geben. Und für uns war halt an diesem Punkt, wo der Übergriff stattfand, hörte man plötzlich auch Scheiben klirren und man wusste halt nicht genau, in diesem ganzen Tumult wusste man nicht genau, ob jetzt auch noch das Haus zerstört wird, und wir wollten halt auch sicher gehen, dass es nicht auf uns zurückkommt, falls da Schäden am Haus sind.
Ihr seid jetzt nicht mehr im Haus in Matzenried. Ihr wolltet mit dieser Besetzung aber darauf aufmerksam machen, dass die Stadt sich einsetzen soll, dass Gebäude nicht leer stehen. Ist eure Forderung jetzt mit dem Auszug verstummt?
Unsere Forderungen an, sei es an Stadt oder andere Liegenschaftseigentümerinnen und Eigentümer, die ist nicht verstummt, die besteht weiterhin. Und also wir denken, dass es auch einige andere Leute in dieser Stadt gibt, die dieses Bedürfnis sehr gut kennen. Und wir werden daran weiter festhalten und sehen, was die Zukunft bringt.
Das sagt ein Mitglied der Besetzergruppe Karakaksa. Gegen den Überfall durch die Rechtsradikalen wird nun polizeilich ermittelt.
Rabe Info.
Wie enttarnt man korrupte Personen, die sich hinter anonymen Briefkastenfirmen verstecken? Ganz einfach, indem man die Briefkästen richtig anschreibt. Und genau das will Transparency International mit ihrer jüngsten Kampagne erreichen. Unmask the Corrupt, Korruptionsprofiteure enttarnen. Hinter jedem Unternehmen, auch hinter jeder Briefkastenfirma, stecken Personen, die wirtschaftlich profitieren und deren Namen müssen bekannt und öffentlich zugänglich sein. Das fordert die Antikorruptionsorganisation. Wilmar Rall sprach mit dem Geschäftsführer von Transparency International, mit Kobus de Swart. Sie fragte ihn, warum die Kampagne Unmask the Corrupt mit dieser Hauptforderung lanciert wurde.
When you think back of the onset of the financial crisis, there was a lot of talk about how the lack of transparency and the opaqueness and secrecy in the financial sector was a major problem in the financial crisis.
Als vor 6 Jahren die Finanzkrise ausbrach, wurde sehr viel über fehlende Transparenz gesprochen. Die Undurchsichtigkeit und Verschwiegenheit im Finanzsektor war eines der ganz großen Probleme in der Finanzkrise. Die Maßnahmen aber, die man in den letzten Jahren dagegen ergriffen hat, gehen uns von Transparency International viel zu wenig weit. Eines der Hauptprobleme ist, dass man heutzutage in den allermeisten Ländern problemlos ein Unternehmen oder eine Briefkastenfirma gründen kann, ohne die Besitzer öffentlich zu machen, ohne dass bekannt ist, wer die wirklich lebenden, realen Personen sind, die von den Gewinnen profitieren. Das ist ein Riesenfrust, das müssen wir stoppen, um das Wirtschaftssystem zu stabilisieren, um Korruption wirksam zu bekämpfen, um sicherzugehen, dass illegal angehäuftes Vermögen nicht irgendwie irgendwo verschwindet.
Ill-gotten wealth cannot be stacked away and generated through companies where nobody knows who are their legal owners has to be stopped.
Was gibt es denn für Möglichkeiten, transparent und öffentlich zugänglich zu machen, wer die Besitzenden von Unternehmen sind?
You would not get on an aeroplane today if they don't have a register of who's the passengers on the plane, if they say we're not going to check your passport, we're not going to check your luggage.
Sie würden sicher kein Flugzeug besteigen, wenn die Airline keine Passagierliste hätte, wenn sie ihren Pass und ihr Gepäck nicht kontrollieren würde. Sie würden das Flugzeug nicht besteigen. Gleichzeitig erlauben wir Firmen bei uns zu Geschäften, von denen wir keine Ahnung haben, wer dahinter steckt, von denen wir überhaupt nichts wissen. Was gemacht werden muss, ist, dass, wenn man ein Unternehmen gründet, genau gleich wie wenn man zum Beispiel einen Laden eröffnet, dass man sich eben auch registrieren muss. Diese Angaben sollen nicht nur gesammelt, sondern in ein öffentliches Register eingetragen werden, zum Beispiel im Handelsregister. So können alle erfahren, wer hinter einer Firma steckt. Alle an der Börse kotierten Unternehmen sind ja auch registriert. Die Besitzer sind bekannt.
In der Schweiz hat sich in den letzten Jahren bezüglich Transparenz im Finanzsektor einiges getan. Unter anderem wurde das Bankgeheimnis abgeschafft. Trotzdem hat sich laut Ihnen das Image der Schweiz international nicht wesentlich verbessert.
Well, as you know, the normal way of life is that if you do something really terrible, people will remember it for a long time.
Ja, Sie wissen, wie der normale Gang der Dinge ist. Wenn Sie einmal etwas Schlimmes getan haben, erinnern sich die Leute lange daran. Die Schweiz war sehr bekannt als Land, wo es namenlose geheime Bankkonten gibt. Ich bin sicher, wenn Sie herumreisen und die Leute fragen würden, kann man in der Schweiz ein geheimes Bankkonto eröffnen, würden die meisten Leute Ja sagen. Und um dieses Image loszuwerden, könnte die Schweiz den Lead übernehmen mit der aktuellen Forderung von Transparency International, mit der Forderung, dass die Besitzenden von Unternehmen öffentlich bekannt sein müssen. Hier könnte sie mit gutem Beispiel vorangehen und international eine aktive Vorreiterrolle übernehmen. Weil es ist halt schwierig, sich damit zu brüsten, man habe das Bankgeheimnis abgeschafft, wenn man gleichzeitig unzählige Unternehmen mit sehr undurchsichtigen Strukturen beherbergt. Dann werden die Leute sagen, ja, jetzt habt ihr eine Tür geschlossen und eine andere lässt ihr weit offen.
To do that on bank secrecy alone, when you have such opaqueness in terms of company structures, well, people will say, well, you know, you closed one door, but you need another door wide open. So I think that's why it's important in terms of the Swiss image to take this step.
Eine weitere Forderung der Kampagne Unmask the Corrupt ist die Beschränkung von Bargeldzahlungen, weil mit Bargeld sehr einfach Geld gewaschen werden kann. In der Schweiz fordert Transparency International ein Maximum von 100.000 Franken. Wie ist das international?
Well, you do have a number of measures that are in place internationally.
Es gibt einige internationale Regeln. Auf den allermeisten Flughäfen hat es Schilder, wo steht, wenn Sie mehr als 100.000 Euro oder so in Cash dabei haben, müssen Sie das deklarieren. Es gibt definitiv internationale Regeln, die das Mitnehmen von Bargeld einschränken. Aber das Hauptproblem ist damit noch nicht gelöst. Problematischer als das Mitnehmen ist das Ausgeben. Wenn Sie Immobilienmaklerin wären und ich käme zu Ihnen und würde Ihnen ein Haus für 3 Millionen Franken abkaufen und das bar bezahlen, sie würden nicht einfach sagen, danke vielmals und mir die Quittung geben und sich nicht wundern, woher ich das Geld habe. Auf jeden Fall würden sie mir sicher nicht ein Haus verkaufen, das direkt neben dem ihren liegt, weil sie vielleicht Angst hätten, eine Woche später im Abfalleimer zu landen.
Sure, you're not going to sell me that apartment if it's right next to yours. Because you might well be worried that you might lie in the dustbin a week later. Because
sicher würden sie sich Gedanken machen, woher diese Person das Geld hat. Viel davon ist eigentlich ganz einfach Common Sense, also gesunder Menschenverstand.
And a lot of this is actually quite common sense.
Soweit Kobus de Swart, Geschäftsführer von Transparency International. Mehr Informationen zur Kampagne gibt's im Netz. Den Link finden Sie auf rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info.
Seit dem kometenhaften Aufstieg des Internets geht es bergab mit der traditionellen Zeitung. Jedes Jahr verschwinden gedruckte Medien. Immerhin konnten die bestehenden Zeitungen und Zeitschriften bis jetzt auf günstige, subventionierte Posttarife vertrauen. So wurde wenigstens die Zustellung zu den Abonnentinnen und Abonnenten nicht zur Hypothek. Seit Beginn dieses Jahres verlangt die Post jedoch nun höhere Transporttarife für die Presse. Da die Post keinen Unterschied zwischen großen und kleinen Zeitungen macht, schmerzt diese Tariferhöhung besonders die kleinen Regionalzeitungen. Nun tun sich rund 30 unabhängige Zeitungen und Publikationen zusammen, um sich gemeinsam den Tariferhöhungen entgegenzustellen. Unser Praktikant Jonas Jakob hat mit Philipp Bach gesprochen. Dieser ist Co-Chefredaktor der Westschweizer Zeitung Le Courrier und setzt sich für die Bewahrung der Medienvielfalt im Land ein.
Die Schweizerische Post erhöht den Tarif für die Zustellung von Zeitungen und Zeitschriften in 3 Etappen von 2014 bis 2016 um 2 Rappen pro Jahr und Exemplar. Inwiefern belastet die Post vor allem kleine Regionalzeitungen, die ihre ganzen Auflagen per Post verteilen lassen?
Ja, für uns ist das eine Erhöhung von 40.000 Franken pro Jahr. Das heißt, dass in 3 Jahren der Courrier 120.000 Franken mehr bezahlen muss als jetzt. Und das ist eine Erhöhung von 25%. Jetzt zahlen wir ungefähr 400.000 Franken pro Jahr.
Rund 30 unabhängige Zeitungen und Publikationen wehren sich nun in einer landesweiten Mobilisierung gegen die stark erhöhten Transportkosten. Wie wollen Sie eine Verbesserung der momentanen Situation erreichen?
Ja, erstens muss diese Erhöhung gestoppt werden. Die bringt uns direkt dieses Jahr schon in eine schweren Situation. 40.000 Franken mehr pro Jahr, das ist für uns schwer zu bezahlen. Und zweitens, diese Erhöhung ist für kleinere Zeitungen schwieriger als für große Zeitungen. Das heißt, 2 Rappen pro Exemplar. Eine kleine Zeitung wie wir zahlen genau dasselbe wie eine große Zeitung, die eine Menge Reklame hat.
Unterstützung aus der Politik wäre auch angebracht.
Ja, das hoffen wir. Wir haben das Gefühl, dass bis jetzt das Problem nicht richtig die politische Klasse noch nicht gemerkt hat, wie schlimm diese Erhöhung ist für die kleinen Zeitungen und dass die Pressevielfalt in Gefahr ist mit dieser Erhöhung. Also wir haben mit ein paar Politikern gesprochen und dann haben wir uns an Frau Leutert gewandt. Bis jetzt hat das nicht viel gegeben.
Ist nun längerfristig eine Lösung in Sicht?
Also wir haben jetzt erstmal 6 Monate gebraucht, um zu finden, wo man einen Rekurs einbringen kann. Die Post hat es schwer gefunden, uns da eine Antwort zu geben. Niemand war verantwortlich dafür. Und jetzt ist endlich ein Kompromiss gefunden worden, wo man den Rekurs anwenden kann.
Sagt Philipp Bach, Co-Chefredaktor von der Westschweizer Zeitung Le Courrier.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 3. September auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Karin Bachmann, Wilma Rall und Jonas Jakob. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.